Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist gar kein Opfer, sonntagmorgens zu fahren und Geschwister in anderen Gemeinden zu besuchen. Wir freuen uns dann selbst sehr drauf und bei so schönem Wetter morgens schon unterwegs sein zu dürfen, das ist dann eher Genuss und kein Opfer. Aber trotzdem, herzlichen Dank. Ja, möchte euch einladen, dass wir in diesen Tagen miteinander den ersten Timotheusbrief anschauen, dass wir wirklich Gottes Wort zusammen lesen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gottes Wort redet. Und eigentlich hängt es gar nicht von unserer Predigt ab, sondern das Wort redet für sich selbst. Dem Timotheus schreibt der Paulus im 3. Kapitel, halte an mit dem Vorlesen, bis ich komme. Das heißt, die haben damals Gewohnheiten gehabt, dass die einfach Bibeltext vorgelesen haben. Und das ist total gut. Wir wollen auch Bibeltext miteinander lesen in diesen Tagen und wollen ihn uns versuchen, gut anzuschauen und aufmerksam zu sein, was uns die Worte und der Text insgesamt zu sagen haben. Ja, Dienstanweisung des Königs, das so ein bisschen als die Überschrift, werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Ich nehme euch zunächst mal mit auf eine Reise. Diese Reise haben wir im Oktober letzten Jahres gemacht, haben eine Studienreise gemacht nach Kappadokien, Zentralanatolien mit einer Gruppe und sind auch an dieser Kreuzung abgebogen nach Kilistra. Das sieht man vielleicht nur klein auf diesem Wegweiser. Kilistra, das ist heute das, was früher Listra war. Und das ist das, wo Timotheus herkommt. Das ist sein Heimatort. War sehr beeindruckend, im Heimatort von Timotheus zu sein. Das ist so unauffällig und so unscheinbar, dass es überhaupt keinen Wegweiser gibt zu diesem Bergdorf. Also irgendeinen Hinweis, irgendeine Hinweistafel, dass es sich hier um den Geburtsort von Timotheus handelt, das gibt es dort nicht. Ist nichts zu finden. Schon auch bemerkenswert. Eine der bedeutenden Persönlichkeiten der Kirchengeschichte und keinerlei Hinweis daraus dort zu finden. Es ist im Hochland gelegen, auf 1700 Meter in einer atemberaubend schönen Landschaft. Und man kommt da in ein kleines Bauerndorf, was da so von Felsen umgeben ist. Und dann haben wir uns das vorgestellt, dass da Timotheus und seine Familie aufgewachsen sind. Also in Zentralanatolien heute noch zu finden. Und der zweite Ort, mit dem wir uns beschäftigen werden, das ist Ephesus. Als Paulus diesen Brief schreibt an Timotheus, hält Timotheus sich ja in Ephesus auf. Er hat da einen besonderen Auftrag bekommen. Und auch da sind wir mal gewesen, in Ephesus auf so einer Studienreise. Und das ist natürlich das krasse Gegenteil von Lystra. Also ist die bedeutendste Ausgrabungsstätte in der Türkei, Ephesus. Und wenn man dann diese Straße runtergeht in die Stadt Ephesus hinein, dann fühlt man sich wie auf so einem Highway, der in eine Großstadt reingeht. Da sind jetzt nicht so viele Autos unterwegs, aber da sind so viele Menschen unterwegs. Und man kann das, wenn man da von oben diese breite Straße runtergeht, da sieht man schon von Weitem dieses beeindruckende Gebäude, diese Bibliothek von Ephesus und so weiter. Das ist schon sehr beeindruckend. Und der Gegensatz, der ist wahrscheinlich so wie für uns, die wir vom Dorf kommen, Timotheus vom Dorf von Lystra, wir vom Dorf nach Manderbach und dann fährt man nach Köln und das ist ja unglaublich, diese Gegensätze. Und so muss das auch für Timotheus gewesen sein, in einer Stadt von Welt dann eine besondere Aufgabe zu haben und auch in einer sehr großen Gemeinde, die Ephesus-Gemeinde, alles was man so an Kontext lesen kann, muss eine sehr große christliche Gemeinde gewesen sein. Und da hat Timotheus einen besonderen Auftrag. Den ersten Timotheusbrief zeitlich einzuordnen, nun, das ist insofern nicht so ganz einfach, weil alles, was man nicht in das zeitliche Schema der Apostelgeschichte einordnen kann von den Briefen, ist nicht hundertprozentig einzuordnen. Also die Apostelgeschichte, die bietet total guten zeitlichen Rahmen, um die verschiedenen Briefe einzuordnen, der Thessalonicher Brief, Korintherbrief und so weiter und so fort. Bei dem Timotheusbrief ist dann schon anders. Wahrscheinlich ist er geschrieben worden nach dem Ende der Apostelgeschichte, wahrscheinlich zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft des Paulus. Paulus wurde nochmal freigelassen nach Apostelgeschichte 28, ist nochmal gereist, war womöglich nochmal in Ephesus, lässt Timotheus da zurück, reist dann weiter nach Mazedonien. Und vielleicht ist er da auch in dieser Zeit, als er nochmal in Mazedonien unterwegs war, gefangen genommen worden. War nicht viel Zeit, die da zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft gewesen ist. Da könnte man den Timotheusbrief in etwa verorten. So viel einfach mal ein paar Worte zum Rahmen unseres Textes, um den es geht. Und jetzt wollen wir in den Bibeltext reinschauen. In das erste Kapitel, 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteiltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwaltungsdienst oder die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben geschieht. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. So viel zunächst mal an Text aus dem ersten Timotheusbrief. Wenn ich beginne, ein biblisches Buch neu zu lesen, dann nehme ich meinen Buntstift zur Hand und fange an, das zu markieren, was mir auffällt. So lese ich jeden Bibeltext. Man kann auch statt Buntstiften Farben einer Textverarbeitung nehmen, das ist auch kein Problem, jedenfalls irgendetwas farblich markieren, was einem auffällt. Und was mir bei dem ersten Timotheusbrief sofort aufgefallen ist, ist, dass hier ein Ton angeschlagen wird, der hat viel mit Befehlen zu tun, mit Weisungen zu tun, mit Geboten zu tun. Das ist ein sehr deutlicher Ton. Paulus, wenn er hier schreibt, er redet mit Autorität, er gibt Anweisungen. Also es ist ein Charakter des Textes, dass er sehr klar, deutlich anweisend ist. Wie erklärt sich das? Nun, wenn man schaut, wie der erste Timotheusbrief begonnen hat, Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Wenn wir sprechen, dann sprechen wir meistens von dem Herrn Jesus. Es ist gut, weil das griechische Wort für Herr ist Kyrios, und der Kyrios, das war ein kaiserlicher Titel, Bezeichnung für einen Herrscher, und so versteht man dieses Herrscher Jesus eigentlich sehr gut. Wenn wir sprechen von unserem Herrn Jesus, dann sprechen wir auch oft von Jesus Christus. Als Kind hat man vielleicht gedacht, Jesus der Vorname, Christus ist der Nachname, der Familienname. Nee, das ist also nicht der Fall, sondern Christus ist ja der Messias-Titel. Das griechische Wort Christus für das hebräische Wort Messias. Da ist vom König die Rede. Das heißt also eigentlich immer Jesus König. Aber wenn wir den ersten Timotheusbrief aufmerksam lesen, dann spricht er überwiegend so von Jesus, wie wir es nicht tun. Nehme ich jedenfalls an. Er spricht überwiegend von Christus Jesus. Und obwohl wir das verstehen, sprechen wir in der Regel so nicht. Wir sprechen selten von Christus Jesus. Wenn Herr Jesus, Jesus Christus, aber Christus Jesus. 11-mal findet man im ersten Timotheusbrief diese Formulierung Christus Jesus. Und nur dreimal findet man die Formulierung Jesus Christus. Und auch das ist nicht von ungefähr. Es hat zu tun mit dem königlichen Charakter dieses Briefes. Denn wer formuliert Christus Jesus, der stellt den Königstitel vor den Vornamen und macht dadurch das noch bedeutender, wer er eigentlich ist. Er ist der König, der Sohn Davids. Und das wird dann auch vom Text her betont. Man findet es im ersten Kapitel im Vers 17. Da heißt es, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, er ist der König der Zeitalter. Zeitüberspannend, über die Äone hinweg, vor unserer Zeit, in unserer Zeit, nach unserer Zeit. Etwas, was auf keinen anderen König, der je auf dieser Erde regiert hat, zugetroffen hat, hätte zutreffen können, weil jeder König zeitlich ist. Dieser König ist es nicht. Und dann in Kapitel 6, Vers 15, wir werden heute Morgen viel in das erste und in das letzte Kapitel des ersten Timotheusbriefes schauen, da heißt es dann, diese Erscheinung, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und der Herr der Herren. Also so wie der erste Timotheusbrief beginnt von dem König der Zeitalter, so schließt er auch von dem König der Könige und von dem Herrn den Herrn und dem alleinigen Machthaber. Und damit merkt man, wie er, der Apostel Christi Jesu, ihn heraushebt, ihn hervorhebt. Und das erklärt natürlich auch die Autorität, mit der er spricht. Denn wenn der König tatsächlich der ist, der er ist, der über allen Königen steht, dann ist es normal, dass er mit Autorität spricht durch seinen Apostel Paulus hier. Und dann versteht sich das eigentlich von selbst. Deswegen habe ich dieses Gesamtthema des ersten Timotheusbriefes auch überschrieben, die Dienstanweisung des Königs. Das ist besonders, wenn man das mit anderen Brieftexten des Paulus vergleicht, so wie man das hier findet, findet man das sonst nirgendwo, in keinem der anderen Briefe, so betont und vom Charakter her auch irgendwie so deutlich erkennbar, will uns also was sagen. Das wird uns in diesen Tagen jetzt noch öfters beschäftigen, was uns das sagen will. Ist natürlich auch berechtigt, die Frage zu stellen, wie es dazu gekommen ist, was wir natürlich nicht genau wissen. Aber bei dem Nachdenken darüber, wie das gekommen ist, ist mir schon der Gedanke gekommen, dass dem vorausgegangen ist, wahrscheinlich gar nicht viel vorher, eine Zeit, wo Paulus 2 Jahre in Rom gefangen war, als Gefangener des Kaisers von Rom. Dessen, der sich als der König der Könige der damaligen Zeit bezeichnet hat und der sich als der Herr der Herren verstanden hat. In der damaligen Zeit, Weltreich Rom, Kaiser von Rom, Nero, der alleinige Machthaber, so wie er meinte. Also es könnten sein, dass hier Vokabeln eine Anleihe finden bei dem, was vorher 2 Jahre lang ständig Paulus umgeben hat. Wir wissen nicht genau, wie diese 2-jährige Gefangenschaft im Detail aussieht. Es muss wahrscheinlich einen Prozess gegeben haben, das war ja der Grund, warum er nach Rom gekommen ist, er sollte sich vor dem Kaiser verantworten und so weiter und so fort. Vielleicht ist das der Kontext und vielleicht ist das auch eine Reaktion auf diese vorangegangene Zeit, dass Paulus sich ganz bewusst dieser Begriffe bedient, weil er sagt, es gibt nur einen König und das ist ein König, der steht über allen Königen, auch über Nero und er steht über alle Zeiten. Und das gilt natürlich auch für heute. Auch heute haben wir solche selbsternannten Könige, die sich ja unglaublich dominant und autoritär verhalten. Wir wissen, glaube ich, alle, wovon wir reden. Und es wäre total gut für sie zu wissen und sich bewusst zu machen, dass da einer über ihnen steht. Und auch die Macht, die sie haben, ist nur verliehene Macht und das für eine begrenzte Zeit. Ja, deswegen heute die Überschrift zu diesem Thema, der königliche Auftrag. Und wir fragen uns, was das zu bedeuten hat, was wir in diesem Text hier finden. Wie wir schon gesehen haben, Paulus betont im ersten Kapitel die Majestät und die Erhabenheit des Königs. Aus der Majestät und der Erhabenheit eines Königs resultieren zwei Dinge. Was ist das? Das Erste, was aus der Erhabenheit und der Majestät eines Königs resultiert, ist, dass man ihn anbetet. Und deswegen beginnt der erste Timotheusbrief im ersten Kapitel mit einer Anbetung, mit einem regelrechten Lied, einem Hymnus. Wir werden das gleich noch näher anschauen. Und er endet auch im sechsten Kapitel mit einem Hymnus, jedes Mal auch mit einem Amen beendet. Und wenn wir darüber nachdenken, was uns das Wort Gottes zu sagen hat, dann hat es genau das zu sagen: Bete ihn an. Bete ihn an. Also uns das neue bewusst zu machen, wer er wirklich ist und wie hoch erhaben er ist über alle Herrschaft, auch in unserer Zeit, das führt logischerweise zu der Antwort, ihn zu ehren, ihn groß zu machen, ihn anzubeten, so wie wir das heute Morgen auch an so vielen Orten beim Mahl des Herrn getan haben. Ihn ehren. Und das Zweite haben wir auch schon anklingen lassen. Das hat natürlich damit zu tun, dass dieser König Autorität hat. Deswegen spricht er auch in der Befehlssprache, in dem ganzen Brief. Man findet es unter anderem auch unterstrichen durch Kapitel 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Und so wie der erste Timotheusbrief beginnt, Kapitel 1, so endet er auch in Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Für diesen König gilt es zu kämpfen. Er fordert uns auf, in diesem Kampf des Glaubens mitzukämpfen. Wir sind seine Diener, wir sind seine Soldaten. Ganz interessant, wusste ich auch nicht, entdeckte ich beim näheren Hinschauen in Kapitel 1, Vers 18, wo es heißt, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, ist das Kämpfen das Wort, wie wenn ein Soldat kämpft, formuliert. Und in Kapitel 6, Vers 12, wo es heißt, wiederum kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ist das Wort für einen Sportler, der kämpft, gebraucht. Es sind unterschiedliche Begriffe hier, die hier im Deutschen gleich übersetzt sind, aber sie sind unterschiedlich. Der Kampf, in dem ein Soldat kämpft am Anfang und der Kampf, in dem ein Sportler kämpft, am Ende des ersten Timotheusbriefes. Wieder ist von diesem Gebot die Rede, Kapitel 1, Vers 18, dieses Gebot vertraue ich dir an, und wir fragen gleich noch näher danach, was denn eigentlich mit diesem Gebot ist. Dieser Auftrag, diese Weisung, dieses Gebot, was ist denn gemeint damit? In was für einem Auftrag stehen wir denn? Dieser Frage versuchen wir noch ein wenig näher nachzugehen. Zunächst versuchen wir uns mal einen Überblick zu verschaffen über den Anfang und das Ende des 1. Timotheusbriefes. Und ich komme noch mal kurz zurück auf diesen Lobpreis. Wir haben ihn schon gefunden, Kapitel 1, Vers 17. Dem König der Zeitalter, aber dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und genauso endet es dann auch in Kapitel 6, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wir schauen uns das im Überblick zunächst mal an, bevor wir dann noch in etwas mehr Details hineingehen. Wir finden dann im Vers 11, dass dem Paulus etwas anvertraut worden ist von Gott. Und wir finden dann in Kapitel 1, Vers 18, dass dieses Gebot, was dem Paulus anvertraut worden ist, dass er es jetzt dem Timotheus anvertraut. Kapitel 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraut Paulus dem Timotheus an. In Kapitel 6, Vers 20 greift er das noch einmal auf und sagt, dieses anvertraute Gebot Timotheus, das sollst du bewahren. Also wir sehen, dass wir hier so eine Auftragskette haben, die kommt von dem König, die gibt der König an den Paulus weiter, die gibt Paulus an den Timotheus weiter. Und die Aufgabe von Timotheus ist es, diesen Auftrag zu bewahren, dieses anvertraute Gut zu bewahren, um es dann später auch wieder weiterzugeben. So heißt es dann in 2. Timotheus 2, Vers 2. Und es sind noch mehr Ähnlichkeiten, die wir im 1. und im 6. Kapitel finden. Kapitel 1, Vers 10, Paulus betont die Wichtigkeit der gesunden Lehre. Und in Kapitel 6, Vers 3 heißt es dann, dass Timotheus die gesunden Worte von Jesus Christus bewahren soll. Wir finden noch mehr davon. Kapitel 1, Vers 4 heißt es, dass diese ungesunde Lehre etwas hervorbringt. Sie bringen Streitfragen hervor. Und in Kapitel 6, Vers 4 steht genau das Gleiche, nämlich das, was krank ist, das bringt Streitfragen und Wortgezänke hervor. Der Auftrag, der muss im Zentrum stehen, das ist das, was Paulus dem Timotheus sagen will. Und das Abweichen vom Auftrag, und das war offensichtlich hier in Ephesus der Fall, dieses Abweichen vom Auftrag, dass das Zentrum nicht mehr das Zentrum ist, führt dazu, dass es allerlei Streitfragen und Wortgezänke gibt. Ungesunde Entwicklungen. Da gibt es Maßnahmen, wie Timotheus dagegen vorgehen soll. Gegen diese Gesetzeslehrer, die sollen zurechtgewiesen werden. Also wer eine andere Lehre bringt, Kapitel 1, Vers 3, der soll zurechtgewiesen werden. Und in Kapitel 6, Vers 4 greift er das dann auf und sagt, wenn diese Leute, die von der Lehre abweichen, sich nicht umwenden, dann beurteilt Paulus sie in ihrer Gesinnung als verdorben und der Wahrheit beraubt. Also Entwicklungen, die von der gesunden Lehre abweichen, die müssen benannt werden und müssen auch als schädlich herausgestellt werden. Und wer solche Lehren vertritt, verbreitet, der muss zurechtgewiesen werden. Kapitel 1, Vers 7 finden wir, dass das wahrscheinlich judaistische Gesetzeslehren waren, die da in Ephesus verbreitet wurden. Er geht nicht näher darauf ein, aber der Bezug zum Gesetz macht das irgendwie deutlich. Und er geht im Kapitel 6 dann auch darauf ein, dass das nicht nur judaistische Gesetzlichkeit ist, sondern dass offensichtlich auch Geldliebe eine Rolle spielt. Und das führt zu ganz traurigen Schäden. Kapitel 1, Vers 6 und Vers 19 heißt es, dass einige von der Lehre abgeirrt sind und haben Schiffbruch erlitten im Glauben. Und das Gleiche steht nochmal in Kapitel 6, Vers 10 und 21, dass einige vom Glauben abgeirrt sind. Ja, das gibt sich nur heute erst, dass Menschen vom Glauben abirren, sich auf falsche Wege begeben, das gab es damals auch schon. Und es hat eben auch viel damit zu tun, wie gesund die Lehre in unseren Gemeinden ist, offensichtlich. Und es hat auch offensichtlich ganz viel damit zu tun, wie zentral dieser Auftrag, den Gott an den Paulus weitergegeben hat, in der Mitte unserer Gemeinde steht. Ja, und dann haben wir gesehen, dass wir gemeinsam in einem Kampf stehen, guten Kampf. Von dem haben wir schon kurz gelesen, auch am Anfang des 1. Timotheusbriefes und am Ende. Wir finden im 1. Timotheusbrief nicht nur biblische Lehre, sondern wir finden auch eine göttliche Ordnung in diesen Texten. Das, was am Anfang betont wird, das wird auch am Ende betont. Warum ist das so? Und die Schreiber der neutestamentlichen Texte, die haben literarische Hilfsmittel zu Werke genommen und sie haben den Briefempfängern durch diese literarischen Hilfsmittel geholfen, sich Dinge zu merken, was der Schreiber ihnen geschrieben hat. Und wenn etwas in einem bestimmten Muster vorkommt, es kommt am Anfang vor und es kommt am Ende vor, dann macht das die Merkbarkeit größer. Und der Heilige Geist hat bei dem auch schon an uns gedacht, denn wir sind allesamt Leute, die sich die Dinge nicht mehr so gut merken können wie die damals. Also dieses Halte an mit dem Vorlesen aus Kapitel 3, Vers 16, das würden wir dann schon als ermüdend ansehen. Da kann man gar nicht mehr folgen, wenn so ein ganzes Kapitel vorgelesen wird. Da weiß man am Ende nicht mehr, was am Anfang gesagt wurde. Ja, also wir können uns die Dinge nicht mehr so gut merken wie die damals. Und wenn wir dann so einen Bibeltext studieren, wie jetzt heute Morgen und in den kommenden Tagen, ist das natürlich auch eine große Hilfe, wenn du nicht nur mithörst, sondern das versuchst auch zu Hause mal nachzuvollziehen, dass wir solche literarischen Muster im Bibeltext finden. Und die machen es, das werdet ihr sehen, viel, viel leichter zu behalten, worum es eigentlich geht. Mein Ziel ist, dass wir am Ende dieser 3 Tage uns alle das inhaltliche Muster des 1. Timotheusbriefes ganz einfach eingeprägt haben können. Und ich glaube, dass das gehen wird. Glaubt ihr das auch? Ja, deswegen dieser Hinweis, schaut euch mal das an, was am Anfang ist, und schaut euch mal das an, was am Ende ist. Das ist nützlich. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe hineingehen. Wir haben gesagt, es geht um einen königlichen Auftrag und dass dieser sowohl bewahrt werden soll, als auch weitergegeben werden soll. Aber was ist denn jetzt dieser königliche Auftrag? Worin besteht er denn eigentlich? Ganz offensichtlich ist, dass Gott als der König dem Paulus etwas ganz Wertvolles anvertraut. Es ist von einem anvertrauten Gut die Rede. Wie wenn ein König seinem Verwalter etwas sehr Wertvolles gibt und sagt, ich bin jetzt mal weg und das sollst du jetzt bewahren, das sollst du jetzt verwalten, das sollst du mehren, und wenn ich wiederkommen werde, dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ne? So ähnlich hat der Herr Jesus das ja auch mal den Jüngern erklärt. Was ist denn jetzt dieses anvertraute Gut? Nun, man kann es relativ leicht entschlüsseln. Kapitel 1, Vers 11, da sagt Paulus, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und dann sagt er in Kapitel 1, Vers 18, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus. Und damit ist eigentlich die Lösung da, oder? Das, was Gott dem Paulus anvertraut hat, Kapitel 1, Vers 11, und das, was dem Paulus anvertraut worden ist, das vertraut er dann dem Timotheus an, Kapitel 1, Vers 18. Und in Kapitel 1, Vers 11 wird es benannt. Es ist nämlich das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes oder des über alles zu preisenden Gottes. Das ist der große Auftrag, um den es im 1. Timotheusbrief geht. Interessant ist, dass er hier ein Gebot genannt wird. Auch eine Formulierung, die wir so nicht gebrauchen würden. Ist denn dieser große Auftrag, das Evangelium der Herrlichkeit weiterzusagen, ist das denn ein Gebot? Dann fällt uns natürlich ein, dass wir das Missionsbefehl nennen, was da am Ende des Matthäus-Evangeliums steht und was da am Ende des Markus-Evangeliums steht. Da ist ja von einem Befehl die Rede, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Missionsbefehl, die Engländer sagen Great Commission, der große Auftrag. Darum geht's. Es geht um diesen großen Auftrag. Anvertraut worden von Generation zu Generation bis hin zu dem Tag, wo der König erscheinen wird. Timotheus soll also dafür sorgen, dass denen, die durch das Evangelium gerettet wurden, nicht die Puste ausgeht und sie den großen Auftrag aus den Augen verlieren. Das scheint damals ein Problem gewesen zu sein, dass denen, die gerettet wurden, die Puste ausging und sie den großen Auftrag aus dem Blick verloren. Trifft das auch in unsere Situation hinein? Ich für mich persönlich muss sagen, ja, stimmt. Das passiert mir immer wieder, dass mir der große Auftrag aus dem Blick gerät. Und deswegen ist dieser Text für uns unglaublich hilfreich. Denn die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und dafür gilt es, den guten Kampf zu kämpfen. Christliche Leiter und überhaupt alle Mitarbeiter und reife Christen müssen fokussiert bleiben und müssen unterscheiden können zwischen dem, was sind in der Gemeinde zweit- und drittrangige Themen und was ist Hauptsache. Und typisch für uns, wenn das Feuer verloren geht, ist das, dass die zweit- und drittrangigen Themen mehr Bedeutung bekommen als die Hauptsache. Und das ist der Kontext des ersten Timotheusbriefes. Was sind denn zweit- und drittrangige Themen? Nun, hier waren es die Themen dieser vermeintlichen Gesetzeslehre aus Kapitel 1. Das Gesetz wurde falsch gebraucht. Vermutlich diese judaistische Gesetzlichkeit, die wir auch in anderen Brieftexten finden. Interessant ist, dass Paulus die Inhalte dieser zweit- und drittrangigen Fragen nicht erklärt, würden wir vielleicht auch gerne etwas darüber wissen, aber interessant ist, er erklärt nicht die Inhalte dieser zweit- und drittrangigen Fragen, sondern er erklärt, was passiert, wenn wir uns mehr mit zweit- oder drittrangigen Fragen beschäftigen als mit der Hauptsache. Er sagt nämlich, es hat Auswirkungen. Und die Auswirkungen ist, dass es zu Streit kommt, zu Diskussionen kommt, zu Wortgezänken, zu Verdächtigungen. Und immer das und immer dann, wenn wir so etwas unter uns in unseren Gemeinden beobachten, dann sollten wir dieses Verkehrszeichen, dieses Achtungsschild vor Augen haben und sollten an den ersten Timotheusbrief denken und denken, hallo, deswegen wurde extra ein Brief im Neuen Testament geschrieben. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass Paulus nicht dabei stehen bleibt, Befehle zu erteilen und Gehorsam zu erwarten. Wenn es tatsächlich der König der Könige ist, der hier spricht und Richtung vorgibt, dann könnte man auch fragen, genügt das nicht eigentlich, wenn der Befehl erteilt? Muss ein König noch mehr tun als Befehle erteilen? Eigentlich genügt das. Der, der er ist, Kapitel 1, Kapitel 6, er hat das Recht dazu. Eigentlich genügt das, wenn er uns Gebot, Weisung, Befehl erteilt. Und wir, die wir das bekennen, dass wir sagen, wir folgen dem Kyrios Jesus Christus nach, können dann eigentlich alle nur sagen, ja, das genügt. Dann will ich tun, was er sagt. Deswegen nenne ich ihn ja Herr Jesus, Kyrios Jesus. Deswegen. Sonst wäre das ja Geplapper, sonst wäre das ja Heuchelei. Aber das Interessante ist, dass Paulus dabei nicht stehen bleibt, sondern er kommt ins Schwärmen. Kapitel 1, Vers 11. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des Gottes, der über alles zu preisen ist. Dass es Evangelium der Herrlichkeit genannt wird, das ist auch was ganz Besonderes hier in diesem Text. Evangelium der Herrlichkeit, also ein herrliches Evangelium, ganz besonders schön, herausragend, unübertrefflich. Und dann auch noch von Gott redet als dem seligen Gott, also als dem Gott, der über alles zu preisen ist. Die Engländer übersetzen an dieser Stelle the blessed God, ja, der gesegnete Gott. Wir würden das so nicht formulieren, the blessed God, aber wir singen blessed be his name. Ja, genau. Sein Name, der soll über alles erhoben und gepriesen werden, weil er uns so ein herrliches Evangelium anvertraut hat. Und das ist der Kerntext des ersten Kapitels. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, die Verse 12 bis 17. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu, vertrauenswürdig erachtet hat und in den Dienst gestellt hat. Warum ist das Evangelium herrlich? Weil es das Evangelium eines Gottes ist, der Herrliches tut. Er tut herrliche Dinge. Stellt einen wie Paulus in seinen Dienst. Wir kennen die Vorgeschichte von Saulus. Er ist ein herrlicher Gott, weil er Herrliches tut. Stellt einen wie Mose in seinen Dienst. War was? War Mörder. Er wird zum Führer seines Volkes. Stellt David in seinen Dienst, wird Lieblingskönig, war was? War Ehebrecher. Und stellt Lothar in seinen Dienst, der Junge mit der frechen Klappe als Kind. Der darf jetzt Gott durch die Verkündigung seines Wortes ehren. Er tut Herrliches. Er hat dich nicht errettet, weil du so tolle Fähigkeiten hast, weil du vielleicht auch schon einen christlichen Stammbaum hast, sondern weil er dich will. Es ist unlogisch, das ist unerklärbar, aber es ist richtig, weil er dich einfach will. Dich, der du auch jetzt vielleicht denkst, mich doch nicht, wer bin ich denn? Doch, das Evangelium ist herrlich, weil er dich will. Paulus schreibt weiter, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Evangelium ist herrlich, weil wir es mit einem barmherzigen Kyrios zu tun haben. Was ist denn daran so besonders, ein barmherziger Kyrios? Der Kyrios war Nero zur damaligen Zeit und der war alles andere als barmherzig. Nero ließ seine eigene Mutter Agrippina ermorden, obwohl sie ihm zur Macht verholfen hatte. Nero ließ seine zweite Frau Poppaea durch einen Tritt in den Bauch töten, während sie schwanger war. Nero war brutal. Er war gewalttätig. Und das ist das typische Kennzeichen für Kyriose, für diese alleinigen Machthaber. Sie haben Macht und sie machen Gebrauch von ihrer Macht durch Gewalt. Und wenn es hier heißt, er ist ein barmherziger Kyrios, dann unterscheidet er sich von allen anderen. Unterscheidet sich von allen anderen. Such mal einen barmherzigen Kyrios in der Weltgeschichte. Dann haben wir weder in den USA, noch haben wir den in Russland. Kapitel 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, Sünde zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Warum ist das Evangelium herrlich? Weil es ein rettendes Evangelium ist. Es ist die herrlichste Botschaft, die auf diesem Globus jemals gehört worden ist. Dem selbstgerechten Saulus gehen die Augen auf und er erkennt sich als verlorener Sünder. Und als er sich als verlorenen Sünder erkennt, da erkennt er auch, wer dieser Kyrios ist, dieser Jesus Christus. Bist auch du davon überzeugt, dass du der größte oder der erste aller Sünder ist? Oder steht auf deinem Kerbholz nicht so viel drauf. Nach außen war ich ein frommer Junge. Aber im Verborgenen war ich als Junge ein Einbrecher, ein Dieb, einer, der von Sexsucht beherrscht war. Und manchmal empfand ich große Dunkelheit in mir. Ob der König des Universums an mir Interesse haben kann? Ob er wirklich ein Anliegen hat, mich zu retten? Hat dich diese Frage auch schon beschäftigt? Hier steht es schwarz auf weiß. Das Wort ist gewiss. Das Wort ist sicher. Auf dieses Wort kannst du dich zu 100% verlassen. Er ist gekommen, um dich von deinen Sünden zu retten. Die beste Botschaft der Welt. Vers 16, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Schon wieder Barmherzigkeit. Das Vorbild des Paulus als Vorbild für die, die glauben werden zum ewigen Leben. Interessant, dass er diesen Blick gehabt hat. Sein Vorbild würde dafür da sein, dass andere zum Glauben kommen. Ist ja auch so geschehen. Zu dem Zeitpunkt, als er es schrieb, war es schon so. Und es ist geschehen über den Zeitpunkt hinaus, als er es geschrieben hat, bis zum heutigen Tag. Zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Für dich hast du diese Entscheidung für Jesus schon getroffen, diesem barmherzigen Kyrios dein Leben anvertraut. Er ist gekommen, um dich zu retten von deinen Sünden. Größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Das ist Raymond. Er stammt von Biem. Das ist mehr als 12.000 Kilometer von uns entfernt, auf einer kleinen Insel vor Papua-Neuguinea. Er hielt sich hauptsächlich in Wewak, der Kreisstadt, auf dem Festland auf. Er war in einer Gruppe von Drogenjungs zu Hause und sie haben diese Stadt Wewak unsicher gemacht. Sie lebten hauptsächlich von geklautem Geld und waren unter beständigem Drogeneinfluss. Als er dann nackt mit Buschmesser durch die Straße lief und sich als den mutigsten Mann von Wewak erklärte, haben ihn Verwandte festgehalten und ihn auf ein Boot gepackt und ihn zurück auf die Insel Biam gebracht. Zu diesem Zeitpunkt hatte seine junge Frau auf Biam bereits mehrere Kinder von ihm. Hätte die Polizei ihn an diesem Tag erwischt, wäre er übelst zugerichtet worden. Auf der Insel haben wir, damit sind die Missionare Thomas und Petra Deppner gemeint, ihn dann kennengelernt und haben unsere Kinder immer schnell ins Haus geschickt, wenn er irgendwo in der Nähe war. Er war unzurechnungsfähig und hatte einen leeren Blick, der sehr angstmachend war. Es hat Monate gedauert, bis man ein halbwegs vernünftiges Gespräch mit ihm führen konnte. Er war dann einer der ersten Schüler bei unserem Lese- und Schreibunterricht unter den Biem-Menschen. Wir waren erstaunt, dass hinter seinem schrecklichen Äußeren ein intelligenter Mann steckte. Sobald allerdings Marihuana auf die Insel kam, ging es wieder abwärts mit ihm. Interessanterweise ist er und 6, 7 andere dieser Drogenjungs dann regelmäßig zum biblischen Unterricht gekommen. Als wir im Neuen Testament angekommen waren, fing er an, viele Fragen zu stellen. Als es zum Höhepunkt der Erklärung des Evangeliums kam, fragte er immer wieder, ob es auch für ihn noch Hoffnung geben würde. Im Dorf nannte man ihn Feuerholz für die Hölle. Er war dann einer der Ersten, der sein Leben Jesus gegeben hat. Er hat bei seinem Anspielteam mitgemacht, wo biblische Szenen wie durch so kleine Theaterstücke veranschaulicht worden und hing quasi in diesem Anspiel als Schächer am Kreuz, als wie die Auswirkungen und die Missionare die Auswirkungen vom Tod Jesu erzählten und den Aufruf zur Buße und zur Umkehr zu Gott aussprachen. Später sagte er, als er dort hing, da habe er sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Ab da war es eine Freude, ihm zu begegnen. Nicht nur das Leuchten in seinen Augen war sofort sichtbar, er wollte über fast nichts anderes mehr sprechen als über das Gelernte aus der Bibel. Später ist er dann einer der 5 ersten Ältesten der Birngemeinde geworden. Auswirkungen der Barmherzigkeit dieses herrlichen Herrn. Und Paulus als Vorbild für die, die zum Glauben kommen werden, bis an die Enden der Erde heute. Es würde genügen, wenn der König der Könige uns den Befehl geben würde, den Auftrag nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber er tut mehr. Er zeigt uns seine Herrlichkeit. Er enthüllt sich. Und der König der Könige berührt unser Herz. Und die, deren Herz dann berührt werden, sagten auf einmal: Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Und dann ist das Mitwirken am Auftrag, an diesem Gebot der Evangeliumsverkündigung, viel mehr als einem Befehl zu folgen. Es ist ein brennendes Herz und es ist wie bei Raymond, der es auf einmal nicht mehr sein lassen konnte, bei jeder Gelegenheit irgendwo davon zu sprechen, dass er nun zu Jesus gehört. Und damit schließt dieser Lobpreis, Vers 17, dem König der Zeitalter aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Wenn Gott uns dieses Geschenk, diese Gnade erweist, dass er uns etwas von seiner Herrlichkeit offenbart, in seinem Wort, durch den Heiligen Geist, dann gibt es immer nur eine Richtung, in die das führt. Und das ist die, die wir in Vers 17 lesen. Das ist die, ihn anzubeten. Das ist wie eine Eruption. Das ist wie wenn es platzt innerlich in uns. Es geht nicht anders, als dass unser Herz so berührt ist von ihm, dass wir ihn bestaunen, ihn bewundern, ihn verehren und ihm Ehre und Herrlichkeit geben. Das Evangelium ist nicht nur das Evangelium vom unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott. Er selbst ist das Evangelium. In einem antiken Text aus dem Jahr 9 vor Christus wird die Geburt von Augustus, dem ersten römischen Kaiser, als der Anfang der guten Botschaft für die Welt bezeichnet. Und in diesem Text steht das Wort Euangelion, Evangelium. Nicht nur die Nachricht von Augustus wird hier als Evangelium bezeichnet, sondern er selbst wird hier als das Evangelium bezeichnet. Das ist der Hintergrund, wo das Wort Evangelium herkommt aus der damaligen Zeit. Was über diesen Menschen gesagt wurde, das war natürlich lästerlich, das war Blasphemie, da wurde ja einem Menschen gottähnliche Ehre gegeben. Aber bei dem Evangelium ist es doch genau andersherum. Da trifft es doch den Nagel auf den Kopf und die Menschen in der damaligen römischen Welt, die haben das verstanden. Der König Jesus Christus bringt nicht nur die gute Nachricht, sondern er ist die gute Nachricht für die Welt. Und wo immer diese gute Nachricht auf den guten Boden fällt, da wenden Menschen sich weg von den Götzen dieser Welt und folgen dem Gott. Und folgen dem Gebot, das an erster Stelle steht in den 10 Geboten. Welches ist denn das Gebot, was in den 10 Geboten an erster Stelle steht? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war die Botschaft der ersten Christen. Dieser Gott, denn der ist allein unverweslich, im Gegensatz zu allen verweslichen Königen dieser Welt. Er ist der unsichtbare Gott, im Gegensatz zu all diesen Göttern aus Holz und Stein und Erz. Er ist der König der Zeitalter, über alle Zeitalter hinweg. Er ist der König, der die Erde erschaffen hat. Und er ist der König, der kommen wird und vor dem sich alle Knie einmal beugen werden müssen. Er ist der alleinige Machthaber, wie es in Kapitel 6, Vers 15 steht. Er wird wiederkommen, so wie er es versprochen hat. Und er wird Himmel und Erde regieren. Und damit endet ja Kapitel 6. An diesem Tag, an dem wird er erscheinen. Und wie ist dieses Erscheinen dieses Königs der Könige und dieses Herr der Herren in Kapitel 6, Vers 14 gemeint? Nun ist es so gemeint, er wird erscheinen, um zu fragen, was wir mit diesem Gebot, mit diesem Missionsbefehl getan haben, ob wir ihn untadelig bewahrt haben. Was hast du mit meinem Anvertrauten gut gemacht? Aber er fragt das nicht so lieblos, wie an einem Inventurtag Inventur gemacht hat und man guckt, was für Erfolge vorzuweisen sind, sondern was hast du mit diesem herrlichen Evangelium gemacht? War es nur deswegen herrlich, weil du dich endlich durchgerungen hast, dich zu bekehren, damit du nicht in die Hölle kommst? Oder hat dich heute Morgen der Heilige Geist neu berührt? Hat er die Herrlichkeit dieses Evangeliums wieder ganz neu in den Mittelpunkt deines Lebens gerückt? Das ist die Botschaft von heute. Und diese Botschaft erwartet eine Antwort. Mit dieser Evangeliumshymne aus 1. Timotheus 1 und Kapitel 6 will Gott sowohl deine Lobpreisfreude neu wecken, als auch deine Retterliebe neu wecken, um an der Verbreitung des Evangeliums mitzuarbeiten. Jeder auf seine Weise. Da gibt es kein "Diese Missionsmethoden sind veraltet, heute geht das nur noch so und so." Wir hatten gerade 2 Wochen Urlaub in Ägypten. Und schnell bevor wir in den Flieger gestiegen sind oder zum Flugzeug gefahren sind, bin ich noch zu einem Schriftendepot gefahren und habe mir noch so eine Schrift, ein Brief für dich, kennen wahrscheinlich manche, auf Arabisch geholt. Weil ich kann ja mit den Leuten nicht reden. Aber habe ja täglich mit ihnen zu tun gehabt, der immer unser Zimmer sauber gemacht hat. Und dann hat er noch einen Brief für dich auf Arabisch bekommen, hat sich so sehr bedankt dafür. Jeder also auf seine Art und Weise, ohne sich mit irgendjemand anderem zu vergleichen. Einfach nur, Herr, so will ich das tun aus Liebe zu dir, bis du wiederkommst.